gesungen haben, dass er sich offenbart, dass er unter uns wirkt. Und Friedemann, du kannst gerne mal die Folie einblenden, du könnt gerne noch stehen bleiben, die hier steht. Ich starte den Gottesdienst mit einem prophetischen Zuspruch. Hier heißt es in dem Bibelvers, die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft. Und du musst nicht warten bis zum Ende des Gottesdienstes, sondern Gott hat versprochen, wenn wir auf ihn harren, dann bekommen wir neue Kraft. Wenn wir seinen Namen ausrufen, bekommen wir neue Kraft. Und du kannst jetzt schon dein Herz an das Herz von Gott anlehnen und du bekommst während der Predigt neue Kraft. Und ganz am Schluss gibt es vielleicht noch einen Extra-Shot für die, die das heute Morgen brauchen. Aber der Bibelvers ist keine Aussage, das ist eine Zusage. Die auf den Herrn harren, die kriegen, ein schönes schwäbisches Wort, die kriegen neue Kraft, dass sie wieder auffahren wie die Adler. Und deshalb lade ich euch ein, bleibt nah am Herzen Gottes, aber während ich predige, ihr werdet aufgeladen, okay? Dürft gerne Platz nehmen, Olli und die ganze Crew, war super, super Worship, vielen, vielen Dank für eure tolle Anbetung. Ja, der Bibelvers, die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft. Ihr habt es vielleicht gemerkt, ein Luthertext, der sagt, harren und kriegen, da komme ich nachher noch darauf, warum mir diese Worte so gefallen, harren und kriegen. Ich habe den Text bei meiner Mama vorgelesen, als sie im Pflegeheim war, schon leicht dement, hier in Uhingen im Pflegeheim. Und wisst ihr, die älteren Geschwister, wenn sie dann nicht mehr so ganz vom natürlichen Verstand dabei sind, aber so Bibelverse, die sich tief eingebrannt haben, plötzlich können sie die zitieren. Und dann habe ich so aus dem Andachtsbuch vorgelesen und dann stand so in diesem Andachtsbuch, was für eine tolle Aussage. Und dann sprach der Heilige Geist zu mir und sagte, Micha, das ist keine Aussage. Gott macht keine Aussagen, er macht Zusagen. Das ist ein riesiger Unterschied. Das ist eine Ansage, eine Zusage. Wer immer auf den Herrn harrt, der kriegt neue Kraft. Wie geschieht es? Kennt ihr das, neue Kraft zu bekommen? Ich habe hier mein iPhone und passiert vielleicht nicht jedem, aber soll vorkommen, man hat etwas ganz Wichtiges seiner Frau zu sagen und spricht, oh Schatz, Mann, mein Handy ist alle, der Akku ist leer, und weg ist der Gesprächspartner. Schon mal passiert? Also bei uns war es so, als wir eine riesig aufgemachte Besprechung hatten über das Erbe, haben wir uns als Geschwister getroffen und war eigentlich relativ schnell vorbei, weil es gab nichts zu verteilen. Und der Papa wollte uns nur sagen, bitte streitet nicht. Dann sage ich, Papa, verstehst du überhaupt was, was wir sagen? Dann sagt er, was? Dann sagt die Oma, der hat sein Hörgerät wieder nicht aufgeladen. Also für die Jüngeren, ihr könnt während der Predigt euer Herz einfach aufladen. Und die Älteren, habt ihr eure Hörgeräte geladen? Ha? Immer wenn es was Wichtiges gibt, sind sie nicht geladen. Gell? Also, jetzt während der Predigt, ladet eure geistlichen Hörgeräte auf. Ich erzähle uns eine Geschichte und komme nachher nochmal auf diesen Bibeltext zurück. Die Geschichte der 10 Jungfern, dieser Brautjungfern, heute wird man vielleicht sagen, diese Bridesmaids, die Freundinnen der Braut, unverheiratet, jung. Und da gab es ja anscheinend bei diesen 10 Jungfrauen 5 Smarte, also 5 Kluge und 5 etwas Verplante. Ich hatte einen Bibelschullehrer, sorry, der kam aus dem Bayerischen Wald, der hat gesagt, es gab 5 Kluge und 5 Depperte. Also die waren eben nicht ganz so klug, aber wir schauen mal, ob die alle eigentlich, auch die anderen, so klug waren. Ich lese uns die Geschichte mal und mache ein paar Anmerkungen. 10 Jungfrauen gingen mit ihren Lampen hinaus dem Bräutigam entgegen, um ihn zu empfangen. Das war ihre Aufgabe. Sie mussten dem Bräutigam entgegengehen und ihn begrüßen. 5 von ihnen handelten klug. Die anderen 5 waren völlig verplant, gedankenlos. Die Depperten, die Gedankenlosen, nahmen nur ihre gefüllten Lampen mit, während die Klugen auch noch Öl zum Nachfüllen mitnahmen. Also ein Ladekabel. Das Hörgerät war anscheinend geladen. Weil der Bräutigam sich verspätete, und ich hoffe, ihr versteht meinen Humor langsam, gibt es denn Männer, die sich verspäten? Also, ja, gibt's. Eigentlich dachte ich immer, glaube ich auch nicht. Glaube eher, Wolfgang, die Frauen. Aber lassen wir das. Der Bräutigam verspätet sich. Und jetzt hört mal her, die Depperten und die Klugen, sie wurden alle müde. Alle. Und alle schliefen ein. Wow, krass, oder? Also unsere Tochter, ich sage eigentlich immer meine, aber es ist auch unsere Tochter, die hat jetzt im September Hochzeit und ich bin jetzt schon aufgeregt. Also, dass man bei einer Hochzeit einschläft, auch noch wenn es die eigene ist, das ist ja eure Hochzeit, unsere Hochzeit, die war ja beteiligt. Also bei Hochzeit, ich habe glaube über 40 Hochzeiten gemacht und danach wirst du ja immer eingeladen. Ehrlich gesagt, bei manchen Hochzeiten, die mich nicht so direkt betreffen, war ich schon ein bisschen müde. Aber bei der eigenen, oder? Hast du bei der eigenen Hochzeit geschlafen, Olli? Nee, da ist doch so viel Adrenalin oder buh. Aber hier heißt es, alle waren müde und alle haben sogar geschlafen. Wow, tolle Gesellschaft. Mitten in der Nacht ertönt nun der Ruf, er kommt, der Bräutigam kommt, kommt, geht ihm entgegen. Die 10 Jungfern standen auf und sie brachten ihre Lampen in Ordnung. Da baten die Gedankenlosen die anderen, Mensch, gebt doch uns etwas von eurem Öl ab, denn unsere Lampen, die gehen langsam aus. Aber die Klugen sagten, ausgeschlossen, das geht überhaupt nicht, denn dann reicht es weder für uns noch für euch. Und jetzt ein ganz toller Vorschlag, habt ihr gehört, nach Mitternacht. Also es gibt manchmal so Rewes oder Eurospars oder Edekas, die haben bis 24 Uhr offen, oder? Aber habt ihr einen Supermarkt, der länger als 24 Uhr offen hat? Und sie sagen zu ihnen, geht doch zu einem Kaufmann und holt euch was. Toller Vorschlag, oder? Nach Mitternacht, überall, klar, da steht überall Euro. So machten sich die 5 auf den Weg, um Öl zu kaufen. Aber sie bekamen nichts und der Bräutigam kam inzwischen. Die 5 Klugen, die vorbereitet waren, gingen mit ihm hinein zum Hochzeitsfest und feierten und die Türen wurden geschlossen. So, erster Haltepunkt. Leider war die ursprüngliche Auslegung der Pfingstbewegung, das Öl ist der Heilige Geist. Ja, kann man ja vielleicht doch so herleiten. Und dann wurde abgeleitet, es gibt 5, also es gibt Christen, die haben den Heiligen Geist und es gibt 5 andere, die haben den Heiligen Geist nicht. Und damit haben wir viel Schaden angerichtet, auch in der christlichen Welt, indem wir Brüdern und Schwestern abgesprochen haben, dass es Menschen gibt, die den Heiligen Geist haben und Menschen, die den Heiligen Geist nicht haben. Aber habt ihr das genau verfolgt? Alle hatten Öl und alle hatten Öl in ihren Lampen. Es war nicht die Frage, ob man Öl hatte oder nicht, sondern die Frage war, wie ist der aktuelle Ladezustand? Bei uns in Ditzingen war zu seinem Lebensabend einer der schillerndsten Personen der evangelischen Kirche. Er war Landesbischof, war dann auch Dekan in Esslingen, später dann bei uns in Ditzingen. Friedrich Frieder Zimmermann, ein Mann, wenn du den angeschaut hast, wow, der hat geleuchtet, der hatte Charisma. Ich wünschte, manche in unserer Bewegung hätten so viel Charisma wie der. Und dann habe ich gesagt, Frieder, als er mir das Du angeboten hat, würdest du mal bei uns predigen? Das war eine Ehre. Und dann sagt er, ja, ich komme sehr gerne bei euch. Wo habt ihr einen Gottesdienst? Ich sage, in der Stadthalle in Korntal. Ich komme. Und dann sage ich, Frieder, du kannst aber casual kommen, also so normal gekleidet. Dann sagt er, nee. Ich komme in meinem Talar, weil wenn ich so gekleidet komme, meinen die Leute, es ist ein Hobby, es ist Freizeit. Komme ich aber im Talar, dann wissen die Leute, ich komme offiziell als Gesandter der evangelischen Kirche. Du, und der kam, ein Mann voller Charisma und eine ältere Schwester, ich konnte die nicht mehr abfangen, die begrüßte ihn wie folgt. Guten Tag, Herr Zimmermann, haben Sie auch den Heiligen Geist? Typisch pfingstlerisch geprägt. Und er beugt sich zu ihr hinunter und sagt, aber mit ganz großer Sicherheit habe ich den Heiligen Geist, aber ich werde nachher nicht die neuen Sprachen predigen. Versteht ihr? In dieser Geschichte geht es nicht darum, haben wir den Heiligen Geist oder nicht. In der Geschichte geht es darum, ob wir voll Heiligen Geistes sind, ob unser Ladezustand, ob der voll ist. Es geht um die Füllmenge. also wie frisch. Und jetzt heißt es ja, es waren 5 Clevere, 5 Smarte und 5 etwas Verplante. Aber ich möchte aus der Geschichte nur 2 Punkte herausgreifen. Ich finde, ehrlich gesagt, die Klugen finde ich gar nicht so smart. Weil als die anderen 5 ihre Freundinnen, das waren ja 10 Freundinnen, als die 5 merkten, hoppla, hoppla, mein Smartphone ist gar nicht geladen, da haben sie gesagt, kann ich das bei dir irgendwie aufladen? Und was haben die dann gesagt?
Nein.
Nein. Hey, das ist doch die normale Reaktion, dass du dich an deine Freunde, an deine Familie wendest, wenn du Probleme hast, wenn du merkst, dein Akku geht langsam aus. Und ich wende mich an meine Ehefrau und sage, kannst du für mich beten? Ich sage, ausgeschlossen, dann reicht's für mich auch nicht. Was ist denn das für eine Hochzeitsgesellschaft? Wisst ihr, dieser Ausspruch, dann reicht es weder für uns noch für euch, ist eigentlich ein sehr krasser Ausspruch, denn Jesus hat gesagt, wir schauen uns das nachher gleich noch an, ich bin gekommen, dass ihr Leben habt und es im Überfluss habt in Fülle. Niemand von uns sollte so sein wie die Smarten, dass wir einen Ölstand haben, einen Füllstand, der gerade noch für uns ausreicht, weil dann sind wir total unattraktiv für die Welt da draußen. Es reicht gerade noch für uns, dass wir es in den Himmel schaffen. Oh, was für eine attraktive Gemeinde sind wir bloß, oder? Und dann dieser Vorschlag, den finde ich fast schon eine Frechheit, dass man sagt, nach 24 Uhr, dann geht doch in den Supermarkt und kauft euch noch Öl. Ist doch frech, oder? Sie wussten doch, dass dort kein Öl mehr gibt. Und sie haben sie dann durch diese Handlung noch eliminiert von der Hochzeitsfeier. Die konnten nachher gar nicht mitfeiern, weil die wo gesucht haben, wo es gar nichts mehr gibt. Und deshalb möchte ich uns jetzt noch mal sagen, ein Vers, den werdet ihr öfters hören, weil das ein Herzschlag von mir ist, ich bin gekommen, dass sie Leben haben und es im Überfluss haben. Psalm 23, erinnert ihr euch noch, im Angesicht der Feinde, auch im finsteren Tal, am Tisch, den du mir deckst, und selbst Feinde sind an diesem Tisch. Und was sagt David? Mein Becher fließt immer noch über. Oder meine Lieblingsbibelstelle. Vor allem gibt es James Bond-Fans unter uns, die Jüngeren wissen nicht, von was ich spreche, aber früher James Bond, er wurde ja immer gefragt, wenn er so einen Drink hatte, möchtest du den gerührt oder geschüttelt? Shaken or stirred? Und der shaken, ich liebe es, wenn es geschüttelt wird, warum? Wenn es geschüttelt wird, dann läuft es über. Und jetzt hat Jesus gesagt, ich bin gekommen, dass ihr ein gedrücktes, ein gutes, ein gerütteltes und überlaufendes Maß habt. Das ist normal. In Korinther heißt es, 2. Korinther 9, Vers 8, er kann euch so reich beschenken. Er kann's. Die Frage ist, ob wir uns aufladen lassen von ihm. Er kann euch so reich beschenken, dass ihr jederzeit für euch genug habt. Jederzeit. Versteht? Dieser Vers, ich bin gekommen, dass sie Leben haben, oder dieser Zuspruch aus dem Jesaja, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, heißt nicht, die auf den Herrn harren, bekommen alle ihre Probleme gelöst. Aber wir haben Kraft, um in den Problemen nicht kraftlos zu werden, nicht auszubrennen, sondern von ihm immer noch aufgefüllt zu werden. Er kann euch jederzeit so reich beschenken, dass ihr mehr als genug habt und dass ihr anderen reichlich Gutes tun könnt. Hört ihr das? Dass ihr selber genug habt und anderen reichlich Gutes tun könnt. Das ist der normale Zustand eines Christen, der den Heiligen Geist in sich trägt. Das sind smarte Jungfrauen, die sagen, na klar, wenn du mal durchhängst, hier, ich habe was für dich, das reicht für uns beide. Du kannst auch von mir nehmen. Das Traurige in der Geschichte ist, dass 5 deppert waren, aber dass die Klugen es gerade noch so zum Hochzeitsmahl des Lammes geschafft haben. Ich möchte uns mitnehmen in 2 Erlebnisse in der Bibel und folgt mir einfach mal. Ihr fragt euch vielleicht, warum erzählt er uns das jetzt? Ihr werdet sehen, das macht Sinn. Jesus auf dem Berg der Verklärung. Kennt ihr die Geschichte? Und zwar, da heißt es, Jesus sagte zu 3 Jüngern, Petrus, Jakobus und Johannes, es waren so seine Bros, seine engsten Freunde, kommt mit. Und sie sagen, was geht da ab? Kommt mit auf den Berg, das wird super, geht einfach mit. Und sie gehen auf diesen Berg der Verklärung, das müsst ihr mal lesen zu Hause, und dort geschieht ganz Außergewöhnliches. Je mehr sie auf diesen Berg gehen, fängt das Gesicht von Jesus an zu leuchten. Wow, das war der Friedrich Zimmermann, der Dekan, so geleuchtet, weil er viel in der Gegenwart Gottes war. Deshalb die Ausstrahlung, sein Charisma. Aber bei Jesus war das so stark, dass es wie bei Mose war, der war so illuminiert von der Herrlichkeit Gottes, dass sein Gesicht strahlte und seine ganzen Kleider wurden weiß. Der war eingehüllt in diese Wolke der Herrlichkeit. Und dann kam sogar noch Mose und Elia. Von der Zeit her lasse ich das weg, aber hat total Sinn gemacht, dass diese zwei Jungs kamen, Mose und Elia. Übrigens, ich höre immer wieder, oh, der arme Mose, der durfte nie das verheißene Land betreten. Stopp, am Berg der Verklärung kam Mose und hat dieses verheißene Land betreten. Sowas nennt man Gnade. Gott hat diesen Mann verwehrt, dass er in dem ersten Leben hineingegangen ist in das verheißene Land. Hier betritt er das verheißene Land und er ist auf dem Berg der Verklärung. Und ich stelle mir das so vor, wie wenn Gott sagt, Mose, schau mal, nimm den Moment. Das durftest du damals nicht sehen, aber jetzt in dem neuen Bund der Herrlichkeit darfst du es sehen. Wow, was gibt's noch Stärkeres? Jesus leuchtet, sein Gewand ist weiß und Mose und Elia kommen. Und jetzt Petrus, Jakobus und Johannes, die drei Jünger, die sind ganz aufgeregt, oder? Oh, wie wär's dir gegangen? Soll ich's vorlesen, was geschehen ist? Aber Petrus und die beiden Jünger waren eingeschlafen. Hä? What? Nochmal, steht es in eurer Bibel auch? Petrus und die beiden anderen Jünger waren eingeschlafen. Die waren nicht nur müde, die haben gepennt. Ja, kann man denn in Gottes Herrlichkeit schlafen? Ich nicht. Also, ich habe mich immer gewundert, früher in der Bibelschule, so nach 14 Uhr war das der härteste Unterricht, da war bei Menschen immer Schlafenszeit. Die haben mitten im Unterricht... Ich habe echt ein Problem. Ich kann in einem Gottesdienst, ich kann, wenn ich Gottes Wort höre, einfach nicht schlafen. Und ich habe mal einen Bibelschullehrer gefragt, bin ich jetzt unnormal oder die? Dann hat er gesagt, Micha, danke Gott, jeden Tag hat dir einen wachen Geist gegeben. Und wenn ich im Gottesdienst bin oder irgendwo Gottes Wort höre, ich bin immer wach. Ich kann nicht müde werden, weil da irgendwas an göttlicher Kraft ist. Aber die drei haben geschlafen. Und sie sahen plötzlich Jesus, so wie die anderen zwei Männer, die um ihn standen. Und dann heißt es, jetzt wurden sie wach und wacher. Wow, was für tolle Kumpels, was für tolle zukünftige Leiter der Gemeinde. Es geschieht das Größte, was vor dem Kreuz geschehen konnte. Jesus wird verherrlicht. Und diese Stimme sprach ja, ich werde dich verherrlichen, ich verherrliche dich und es wird das Kreuz kommen und danach werde ich dich wieder verherrlichen und die pennen. Schauen wir uns eine andere Geschichte an. Jesus betet in Gethsemane. Johannes, der ja, so meine Übersetzung ist, der Brustkuschler von Jesus. Er war immer an der Brust von Jesus. Der hat ja ganz eng berichtet, wie es Jesus ging. So der Markus, der hat nur die Fakten zur Bildzeitung. Aber Johannes, der an der Brust Jesu lag, der hat auch berichtet, wie es Jesus ging. Und er sagte, hey, so beim letzten Abendmahl, ich habe gespürt, sein Herz war tief erschüttert. Ich habe gemerkt, wie der gezittert hat. Und jetzt geht's in dieser Agonie, in dieser Angst, in dieser Todesangst, geht's in den Garten Gethsemane. Annette kennt mich ein bisschen besser wie ihr, wisst ihr? Nicht alle unsere Probleme haben gleich mit Todesangst und Agonie zu tun. Aber ich bin auch so eine Drama Queen. Ich schneide mir in den Finger und sage, Schatz, ich glaube, ich sterbe. Kennt ihr das? Und ich sage, hey, ich hole ein Pflaster. Das ist nur eine kleine Verletzung. Ja. Vieles, was wir in unserem Leben erdulden, ist normal. Viele Menschen auf diesem Planeten haben Sorge. Sorge, was sie morgen essen werden. Sorge, ob sie überhaupt noch den Tag überlebt. Manche haben Angst. Aber Jesus hatte nicht nur Angst, er hatte Panik. Dort steht das Wort Agonia. Er war von dieser Angst so gefesselt. Aber er hat ja drei Freunde. Wer geht mit? Wieder Petrus, Jakobus und Johannes. Die haben gelernt, die haben gepennt auf dem Berg der Verklärung. Aber jetzt werden die doch nicht schlafen, oder? Und Jesus bittelt und bettelt und er sagte, das, was auf mich zukommt, ist so schwierig, ist so tough, Männer, ich brauche euch jetzt. Habt ihr so Freunde? Habt ihr drei Freundinnen, denen ihr in den dunkelsten Momenten eures Lebens sagen könnt, ich brauche euch jetzt, betet für mich, seid an meiner Seite? Ich hoffe, dass ihr nicht solche Freunde habt wie Jesus, Petrus, Jakobus und Johannes, denn es heißt, sie aber schliefen mehrmals ein. Mehrmals. Wow. Weißt du, wenn ich so ein Jünger gewesen wäre und Jesus bittet mich zu beten und Jesus hat ja die ganze Nacht hindurch gebetet und er sagt, ich weiß, dass euer Fleisch, dass euer natürlicher Mensch schwach ist, das weiß ich. Aber könnt ihr denn nicht wenigstens eine Stunde, könnt ihr das nicht möglich machen, eine Stunde mit mir zu beten? Ich hätte zumindest gesagt, ich versuch's ja. Ich glaube, das schaffe ich, eine Stunde. Aber die haben alle geschlafen und die sind mehrmals eingeschlafen und nach dem dritten Mal hat Jesus gesagt, keine Chance. Ich weiß nicht, was die geschluckt haben, aber die schlafen. Hey, warum erzähle ich uns die beiden Geschichten? Und ich liebe es immer, vielleicht so komplexe Zusammenhänge in der Bibel ein bisschen ganz einfach rüberzubringen. Lass mich mal so sagen, wer auf dem Berg der Verklärung schon einschläft, wird in den Herausforderungen des Lebens im Garten Gethsemane keine Chance haben. Das heißt, dort, wo die Herrlichkeit Gottes, wo dieser Raum entsteht, wie heute Morgen im Gottesdienst, wo wir singen, lass uns deine Herrlichkeit sehen. Dort, wo wir noch gar nicht in den Kämpfen des Lebens drinstehen, die kommen ja erst im Alltag. Sondern dort, wo wir uns einfach um Jesus herum in dieser Herrlichkeitswolke, dort, wo wir uns um ihn herum versammeln, wenn wir dort müde sind und schlafen, kannst du in den Herausforderungen des Lebens deinem Gethsemane nicht bestehen. Versteht ihr das? Und deshalb sage ich, hey, das ist das höchste Zeichen, das höchste Alarmzeichen, wenn du in der Anbetung, wenn du in diesem Raum, Herr, schaffe Raum, komm, wirke unter uns, Heiliger Geist. Wenn du da müde wirst, dann stimmt etwas nicht mit deinem inneren Menschen. Denn Paulus hat gesagt, unser innerer Mensch, der wird aufgerieben. Dem geht's nicht gut. Tag für Tag hat er seine Herausforderungen, aber der innere Mensch erneuert sich von Tag zu Tag. Weißt du, ich habe gerade mehr Termine, als mir lieb sind. Ich habe mehr auch Probleme in vielen unseren Gemeinden, als mir lieb sind. Und ich reise von Nord, Ost, Süd, West und ich habe momentan einfach zu viel neben dieser persönlichen vielleicht Belastung, die ich mit mir selber habe und auch unserer Situation, wo Annette gerade drinsteckt, mir ist es eigentlich zu viel. Aber spürt ihr, dass mein innerer Mensch immer noch voller Kraft ist und voller Power? Mein Innerer wird aufgerieben, aber durch die Kraft Gottes, durch diese Erfahrungen am Berg der Verklärung, kann ich die Gethsemanes meines Lebens durchhalten und ich kann widerstehen. Und ich sage euch etwas, das hat zu tun mit diesem Vers, den wir vorhin gelesen haben, die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft. Und dieses Wort harren, das gefällt mir, das ist nicht so, ich schaue heute mal im Gottesdienst, was geschieht. Wenn der Worship okay ist oder der Pastor einigermaßen gute Message hat, dann gebe ich mich vielleicht hin. Sondern dieses Harren ist ein Nachjagen, ist ein Suchen, ist ein Begehren, wie Mose gerufen hat, Herr, ich muss deine Herrlichkeit sehen. Dieses Wort bedeutet auch Nachjagen. Steht da, und bei Mose hat ja sogar Gott gesagt, hey Mose, jetzt chill mal, ich schicke dir ein paar Engel mit, ist doch cool, oder? Hey, wisst ihr, dass Engel in diesem Raum sind? Spürt ihr das, dass Engel neben euch sitzen, dass Engel in diesem Raum uns dienen? Aber das ist mir nicht genug, dass nur die Engel da sind. Wir wollen, dass seine Herrlichkeit da ist, dass er selber hier mitten unter uns ist. Und deshalb heißt es, die auf den Herrn harren, die diesen Hunger haben, die sagen, ja Herr, ich brauche heute Morgen deine Kraft. Und dann heißt es hier, die kriegen neue Kraft. Und dieses Wort kriegen, ein Freund hat es mir mal so erklärt, hat gesagt, er ist Physiker Und er sagte, dieses Wort, dieses hebräische Wort würde ich dann verwenden, heute in der Sprache, wenn ein Aggregatzustand sich verändert. Also vorher 18%, jetzt 96%. Der Aggregatzustand hat sich geändert, oder? Versteht ihr? Also heißt, vorher Flasche leer, jetzt Flasche voll. Also die auf den Herrn harren, da verändert sich was in ihnen. Sie kriegen neue Kraft. Jetzt möchte ich uns noch zwei Punkte mitgeben, weil ich aus so vielen Jahren Pastoren sein, seelsorgerlich schon weiß, dass uns der Teufel hier manches Mal abhält, dass wir neue Kraft kriegen. Weißt du, wir Menschen brauchen das. Wir sind so darauf angelegt, dass wenn wir so sagen, Herr, erfülle mich jetzt mit deiner Kraft und diene mir, Herr, komm, lade mich auf. Wir würden so gerne etwas spüren, oder? Und ich habe einen Freund, der war bei uns lange Jugendpastor, gründete seine eigene Gemeinde. Und der sagt immer, oh, wenn ich so bete, wird meine Hand heiß. Und ich sage immer, Angeber, ich spüre gar nichts in der Hand. Ja? Aber ist es so entscheidend? Nur weil wir nichts spüren, geschieht nichts? Das ist die größte Lüge des Feindes. Hey, also ich schaue mal nach. Also ein bisschen warm, man könnte jetzt meinen, durchs Aufladen, ein bisschen warm wäre der Akku. Aber unser Sohn macht gerade in einem Projekt mit, wo es um die neuen E-Fahrzeuge geht. Und die stellen heute Batterien her und die höchste Qualität, jetzt spreche ich schon wieder Jogi Löw, die höchste Qualität von der Batterie ist, wenn sie sich auflädt, dass sie nicht warm wird. Hört ihr das? Also geht es darum, dass wir das spüren oder nicht? Und der Teufel sagt, hey, du hast gar nichts gespürt. Jetzt labert er schon 30 Minuten, hat gesagt, du kriegst neue Kraft und du spürst gar nichts. Da geschieht gar nichts. Nee. Da geschieht was. Wir brechen diese Lüge des Feindes, weil Jesus schon prophetisch im Alten Testament durch Jesaja gesprochen hat, alle, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Punkt. Und das Zweite ist, ich hatte mal an Ostern so einen schlimmen Hexenschuss, dass man mich aus dem Bett gehievt hat und dann hat man mich hingefahren und dann war eine Ärztin aus der Gemeinde und die hat gesagt, hey Micha, das mache ich eigentlich nicht, aber ich gebe dir jetzt 3 von diesen Pillen und dann wirst du es einigermaßen überstehen, die Schmerzen, und kannst sogar aufrecht stehen und predigen. Und ich habe erst hinterher gefragt, was das war. Also alle Medikamente, die ihn am Schluss haben, sind etwas gewöhnungsbedürftig und schwierig, also Tilidin. Und ich habe die geschluckt, habe gesagt, komm, ich bin Pastor, gleich 3 rein. So. Es ging wunderbar, die Predigt, die war spitze. Problem war nur, irgendwie hat sie mich immer gefragt, hast du auch Nebenwirkungen? Ich sage, ich spüre nichts, merkt ihr irgendwas? Und hat sie gesagt, das ist das Größte eigentlich für einen Arzt, wenn ein Medikament Wirkungen erzeugt, aber keine Nebenwirkungen. Weißt du, wenn der Heilige Geist dich auflädt und Jesus als der Arzt kommt und sagt, komm, heute Morgen, komm, nimm gleich 3, dann geht es um die Wirkung und nicht um die Nebenwirkung, oder? Und hier, hey, ich spüre manches Mal die Gegenwart Gottes wirklich. Auch körperlich. Ich spüre das, wie wenn so ein nasser Bademantel auf mir ist. Oder manchmal fange ich ganz leicht zu zittern an dem Knie. Aber wenn ich es nicht spüre, lädt mich die göttliche Batterie genauso auf, oder? Ich bin vor ein paar Wochen, und dann gehen wir langsam auf die Landebahn, bin vor ein paar Wochen mit dem E-Bike gefahren. Ich habe zu Annette gesagt, ich muss einfach raus, war mir irgendwie auch alles zu viel. Und dann bin ich so lauter Waldwege schön schattig gefahren. Und dann war so eine Bank. Und ich spüre, wie der Heilige Geist zu mir sagt, Micha, setz dich auf die Bank. Ich sage, okay, eigentlich wollte ich so ein bisschen Workout machen, ein bisschen Fett verbrennen, aber ich gehe auch auf die Bank. Habe mich auf die Bank hingesetzt und habe ich gedacht, jetzt muss ich Gott alles aufzählen, was mir eigentlich gerade zu viel ist, was mich beansprucht, was mich ankotzt, wo ich auch sage, hey, warum kommt das jetzt auch noch bei uns und alles. Und ich hatte so den Eindruck, wie wenn der Papa im Himmel sagt, psst, ich habe gesagt, oh Gott, ich wusste, dass doch jetzt alles sagt. Sagt er, Micha, kannst, wenn du möchtest, nimm dir eine viertelhalbe Stunde. Aber brauchst nicht. Was heißt es denn in der Bibel? Ehe sie rufen, will ich antworten. Und es heißt, er ist der Herzenskenner. Er weiß schon alles, was ich ihm sagen möchte. Wisst ihr, und therapeutisch hilft es uns, wenn wir ihm das sagen, was er eh schon weiß. Aber er hat gesagt, hey, ich fände es cool, wenn du dich jetzt einfach so hinsetzt und dich neu von meiner Gegenwart aufladen lässt. Da bin ich da auf der Bank gesessen, habe ich gesagt, wie lang? Keine Ahnung. Ich weiß, wir stehen, wir Charismatiker sagen, ja, wir machen eine stille Zeit und nach einer halben Minute brechen wir ab. Das war jetzt ganz lang, gell? So, für einen Evangelikalen, der macht da 5 Minuten und sagt, oh, das war jetzt kurz. Ja. Ich kann es euch nicht sagen. Ich vermute vielleicht so zwischen 5 und 10 Minuten. Ich weiß nur eines, ich bin da weggefahren von dieser Stelle und ich habe neue Kraft bekommen. Genau das, was es hier heißt. Und bitte, ich möchte das jetzt nicht in Facebook posten und irgendwie so ein Bild machen, Insta. Oh, ich glaube, da waren Engel bei mir auf meiner Bank. Ich glaube, da waren Engel, die mich gestärkt haben. Weil als ich auf dieser Bank saß und über diesen Vers nachgedacht habe, dann nahm mich der Geist Gottes nochmal in diesen Garten Gethsemane, wo die 3 Jungs gepennt haben und Jesus im Gebetskampf war. Und nur Lukas, alle anderen schreiben das nicht, nur Lukas berichtet uns, als Jesus in diesem Gebetskampf war, kamen Engel und sie stärkten ihn. Hey, wenn es mal ganz eng wird in deinem Leben, wenn du wirklich meinst, jetzt schaffe ich es gar nicht mehr, dann sind wahrscheinlich schon öfters Engel des Himmels gekommen und haben dich gestärkt und du hast es gar nicht geschnallt, du hast es gar nicht kapiert. Und ich meine, ihr könnt eine andere Meinung haben, ich meine, auf diesem Bänkchen, wo ich gesessen bin, mitten im Wald, dass mir Engel gedient haben und mich aufgeladen haben. Und ich war hinterher so gestärkt, einfach durch dieses beim Herrn zu sein und beim Herrn zu harren. Ich möchte uns noch eine Folie einblenden und dann darf ich euch schon einladen, Olli und Team, dass ihr nach vorne kommt. Tony Sorrentino ist Lobpreisleiter bei Willow Creek. Das ist jetzt keine extrem so hypercharismatische Gemeinde, eher ein bisschen so evangelikal, charismatisch angehaucht. Und er hat noch mal etwas ganz Wichtiges gesagt über diese Momente der Anbetung und wieso das uns auch so wichtig ist, dass wir einen Ort kreieren, einen Raum schaffen, wo die Gegenwart Gottes wirken kann. Und er sagte, ich bin nicht dafür da, Menschen glücklich zu machen. Das kann niemand. Ich kann dich nicht glücklich machen. Kein Worship-Leader kann dich glücklich machen. Aber er sagt, meine Verantwortung, unsere Verantwortung hier auf der Bühne ist darin, die Menschen gut durch den Gottesdienst zu führen und ich gebe ihnen die Chance, ihr Glück selbst zu entdecken. Dazu biete ich, und er hat im Originalzitat gesagt, in jedem Gottesdienst einen Raum an, wo du in diesem Raum von Gott empfangen kannst. Was kannst du empfangen? Die auf den Herrn harren, die bekommen neue Kraft. Spürt ihr, wie während der Predigt einige schon angefangen haben, in ihrem Herzen aufgeladen zu werden? Wie die Kraft Gottes schon fließt? Das ist ganz normal. Jesus hat gesagt, ich wirke durch mitfolgende Zeichen, wenn ihr das Evangelium verkündigt. Meine Aufgabe ist zu verkündigen, sein Job ist mitfolgende Zeichen. Er wirkt schon unter uns. Aber lasst uns jetzt noch in einen Song hineingehen, in ein Lied, wo wir ganz bewusst es nochmal ausdrücken können. Ja, Herr, ich möchte es jetzt nochmal ganz festmachen. Ich harre. Ich will jetzt ganz bewusst nochmal mein Herz an dein Herz lehnen. Und ich möchte aufgeladen werden von dieser Kraft. Ich möchte, dass mein Aggregatzustand sich verändert. Ich möchte, dass die Engel, die dienstbaren Geister, wie sie die Bibel nennen, dass sie in diesem Raum Freiheit haben, dass sie mir dienen. Und ich breche nochmals die Lüge, ob du etwas spürst oder nicht spürst. Das ist nicht entscheidend. Denn Gott ist kein Lügner, sagt die Bibel. Wenn er etwas zusagt, dann wird er das mit hoher, hoher Sicherheit zu Ende bringen. Das Wort Gottes kann nicht leer zurückkommen. Es wird tun, wozu er es ausgesandt hat. Und vielleicht merkst du erst in der Herausforderung, im Alltag, in deinem Gethsemane, dass heute Morgen etwas geschehen ist. Aber ich möchte dich einladen, sei nicht wie Petrus, Jakobus und Johannes, wo Gott so diesen Raum geschaffen hat. Jungs, Jetzt könnt ihr etwas ganz Tolles erleben. Jetzt könnt ihr diese Verklärung, diese Aufladung Jesu miterleben. Ihr könnt sogar selber aufgeladen werden. Und die haben gepennt. Jetzt ist kein guter Moment zu schlafen. Könnt ihr heute Mittag. Jetzt ist ein Moment, wo ihr einen wachen Geist braucht. Und wo ihr sagt, Herr, komm, fülle mich jetzt. Olli, machen wir schaffe Raum oder den anderen? Ich weiß es nicht. Den anderen. Also machen wir ein neues Lied. Ein Lied, das wir mitgebracht haben, haben wir am Wochenende in der Gemeinde, wo wir waren, gehört. Das hat uns so inspiriert. Ist abgeleitet, wo David sagte, Mensch, Gott braucht noch eine Wohnstätte. Kann doch nicht sein, dass die Gegenwart Gottes keinen Raum hat. Und er diesen Tempel kreiert hat, diesen Raum zuerst, diese Bundeslade hineingestellt hat, diese Hütte David, denn er durfte ja den Tempel gar nicht bauen, hat dann seinen Sohn gemacht. Aber die Bibel sagt, dass wir im Neuen Testament dieser Wohnraum sind, wo seine Herrlichkeit wohnt. Wir sind der Tempel. Und deshalb, lass dieses Lied mal ein bisschen auf dich wirken und dann mache ich noch ein Angebot, wie wir auch ganz konkret diese Kraft Gottes empfangen können.